Weihnachten haben wir die Geburt des Kindes Jesus gefeiert. War das nicht erst gestern? Kinder, wie die Zeit vergeht, wie schnell werden die Kinder groß, naben sich ab, stehen auf eigenen Füßen, gehen ihre eigenen Wege. Suchen sich ihre Freundinnen und Freunde und später ihre eigene Familie. Leider erfahren wir in den Geschichten der Bibel nicht, wie Jesus bis zum 12. Lebensjahr gelebt hat. Nur Lukas erzählt als einziger der 4 Evangelisten eine Geschichte aus Jesu Kindheit und Jugend. Der verlorene Sohn. Seine Eltern haben ihn verloren. Sie suchen ihn. Er aber sucht seinen Vater. Seine Eltern finden ihn wieder. Er hat den Vater gefunden und er kehrt mit seinen Eltern nach Hause zurück, aber die Sehnsucht nach dem Vater bleibt. Aber der Reihe nach. Als Jesus das 12. Lebensjahr vollendet hatte, kam die Familie in die Hauptstadt Jerusalem zum Passafest, ein Jahr vor Jesu Bar Mitzwa. Die jüdische Bar Mitzwa mit 13 ist der Eintritt ins Alter der religiösen Volljährigkeit, ähnlich unserer Konfirmation. Der Sohn darf mit 13 Gebetsriemen tragen und in der Synagoge im Kreis der Erwachsenen die Tora vorlesen. Und der heranwachsende Jesus verspürte ein Jahr vor seiner Bar Mitzwa jetzt schon eine starke und große Neugier, zu fragen, nachzufragen, zu diskutieren und zuzuhören und zu lernen. Und so zog es ihn in den Tempel. Im Tempel waren die Gesetzeslehrer um ihn herum. Er hörte ihnen zu, stellte Fragen und seine Kenntnisse, so wie es uns Lukas überliefert, aber auch die Tiefgründigkeit seiner Fragen und Bemerkungen erfüllten seine Gesprächspartner mit großem Staunen. Jesus hört, nicht er redete. Jesus lernt, nicht er lehrt. Jesus nimmt auf, was die Lehrer Israels zu sagen haben und lernt damit sicher zuallererst die Tora. Es geht ihm um die Aneignung von etwas Vorausgesetztem und noch immer Gültigen. Und dadurch wird er zu einem gleichwertigen Gesprächspartner und nicht, noch nicht, zu einem Lehrer. Der 12-jährige Jesus ist in seiner Rolle ein Hörender, Lernender und Mitdiskutierender. Dieser Gottessohn, der uns heute begegnet, ist kein Besserwisser. Er spricht und handelt nicht von oben herab, sondern hört zuerst einmal zu. Interessiert sich für die Meinungen der anderen und erweist sich damit als sehr jüdisch und in der jüdischen Tradition stehend. Es ist eigentlich eine klassische Lehrhaussituation, die Lukas uns hier präsentiert. Und Lukas scheut sich gerade nicht, Jesus als pubertierenden Heranwachsenden zu zeigen, der zum ersten Mal in seinem Leben auf eigenen Füßen stehen will und dabei manches tut, was seine Eltern irritiert und auch besorgt. In all dem erscheint der Gottessohn sehr menschlich, wie du und ich. Und bislang haben im Lukas-Evangelium immer nur andere, die Engel zum Beispiel, Hirten und Menschen wie Simeon und Hanna, über Jesus geredet. Und nun erfahren wir zum ersten Mal, dass Jesus selbst den Mund aufmacht und spricht. Und dieses Sprechen in Form von Fragen bekommt dadurch ein großes Gewicht. 3 Tage war er verschwunden, 3 Tage im Tempel, wie später 3 Tage im Grab. Ja, eigentlich ein ganz normaler 12-jähriger Bub. In der Kunstgeschichte wurde das Bild vom 12-jährigen Jesus im Tempel ein sehr beliebtes Motiv. Gemeinsam war all den Malern, dass sie Christen waren und darum auf ihren Bildern Jesus immer ganz ins Zentrum stellten, ihn auch gerne erhöht über den anderen sitzend zeigten. Und immer sind es diese anderen, die vom kleinen Jesus belehrt werden. Aus einem innerjüdischen Gespräch auf Augenhöhe im Lukas-Evangelium, einem Dialog aus gegenseitigem Zuhören, Fragen und Antworten, ist in der Kunstgeschichte und der Kirchengeschichte eine einseitige Belehrung und Bekehrung der anderen von oben herab geworden. Die französische Modefotografin Bettina Reims und der deutsch-jüdische Maler Max Liebermann holen Jesus gleichsam nach Hause ins Judentum zurück. Bettina Reims inszeniert 1999 den 12-Jährigen in ihrer 100 Bilder umfassenden Serie Inri zu neutestamentlichen Texten, flankiert von 2 Schriftgelehrten, die dem jungen Jesus das Aleph-Bet, wie es heißt, das Alphabet der hebräischen Buchstaben, also des göttlichen Wortes, auf den Körper malen. Und hat dabei den Psalm 119 im Blick, denn das Aleph, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabet, ist ihm auf die Stirn geschrieben. Wohl denen, deren Weg vollkommen ist. Aleph, die leben in der Weisung Gottes. Das Wort ward Fleisch, so heißt es im Johannesevangelium. Max Liebermann dagegen malte Jesus 1879, und das ist das rechte schwarz-weiße Bild, das ist die erste Version, ganz realistisch, als dunkelhaarigen, barfüßigen Jungen mit Schläfenlocken. Die Figuren um ihn herum sind durch Kleidung und Frisur als Rabbiner und orthodoxe Juden zu erkennen, als Schriftgelehrte. Und der Raum ähnelt den Synagogen von Amsterdam und Venedig. Aber nachdem dieses Bild 1879 im Glaspalast in München erstmals zu sehen war, begann eine unglaubliche antisemitische Hetzkampagne gegen die Darstellung Jesu als jüdischen Bub. Der Skandal, der sogar im Bayerischen Landtag verhandelt wurde, führte schließlich dazu, dass Liebermann seinen Jesus 1884, also 5 Jahre später, übermalte. Er verpasste ihm Sandalen, ein elegantes Gewand und blonde Haare ohne Schläfenlocken. Aber eindrücklich ist, wir sehen einen 12-jährigen Bub, engagiert die Hände erhoben, aufmerksam. Hört er gerade zu oder redet er? Ihm gegenüber in Augenhöhe ein Lehrer, vielleicht ein Rabbi. Lose hängt ihm der Talit, der Gebetsmantel, um die Schultern. In der rechten Hand hält er ein aufgeschlagenes Buch, vielleicht die Tora oder einen Kommentar. Aufmerksam und sehr wohlwollend streicht er seinen Bart. Der 12-jährige Bub wird ernst genommen, fühlt sich ernst genommen. Es herrscht wie eine konzentrierte Atmosphäre. Engagement für die Sache. Genaues Hinhören und bewegliches Mitdenken. Etwas ungemein Partnerschaftliches drückt die Szene aus. Das ist lebenslanges Lernen. Kein Frontalunterricht. Keine Belehrung von oben herab. Und wer Lehrer ist, wer Schüler, das kann durchaus wechseln. Die Nähe zur Sache entscheidet. Darum heißt im Judentum, ein Lehrer, mag er noch so umfassend gebildet sein, immer Talmid Chakam, zu Deutsch weiser Schüler. Das kennen wir alle, man hat nämlich, und Frau auch nicht, nie ausgelernt. Stets kann man auf einen Schüler oder Schülerin und seine oder ihre Fragen treffen, durch die man immer wieder zum Anfänger, zur Anfängerin wird. Das wird man allerdings nur, wenn man nicht für sich alleine, sondern mindestens zu zweit oder zu dritt lernt. Und das spielt auch, und das wissen wir auch, das Alter keine Rolle. Ja, eigentlich ist es doch ein ganz normaler 12-jähriger Bub.
Thank you.
Wie fühlt sich denn ein Zwölfjähriger? Welche Ängste, Träume, Wünsche, Sehnsüchte hat er? Eltern können einen Zwölfjährigen nicht mehr an sich binden. Er erobert sich die Welt, sogar auf das Risiko hin, dass er in der Welt verloren geht. Ja, aber Eltern möchten doch ihr Kind möglichst lange beschützen und behüten, weil die Erwachsenen doch aus eigener Erfahrung wissen, wie bedroht und gefährdet das Leben ist. Zugleich aber aus der Sicht des Zwölfjährigen so wunderbar spannend und abenteuerlich. Für mich ist es anspruchsvoll, ein halbwegs guter Vater zu sein. Zum Beispiel, wenn das Kind einmal aus den Augen verschwindet. Plötzlich ist es weg. Und da steht man dann auf einmal im Supermarkt oder einer Fußgängerzone am Strand und schaut sich in Panik um. Wo ist das Kind geblieben? Und die Eltern von Jesus? Die haben erst einmal Ruhe bewahrt. Ha, ich bewundere sie. Sie reagieren so vernünftig und verantwortungsvoll, verfallen überhaupt nicht in Panik, machen sich und den anderen keine unnötigen Sorgen. Erst am Abend, so berichtet es die Erzählung, merken sie, dass er gar nicht mit nach Hause unterwegs war. Nun stand fest, sie mussten den langen Weg nach Jerusalem zurücklaufen. Naja, so groß und vernünftig war er dann wohl doch nicht, wie sie gedacht hatten. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Es ist unglaublich, was in den Köpfen von Erwachsenen und Eltern vorgeht, die ihr Kind, und sei es auch nur eine kurze Zeitspanne, vermissen, die es suchen und es nicht finden können oder es meldet sich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Josef und Maria ihre Suche schon fast aufgegeben hatten, als sie zuletzt in den Tempel kamen. Ja, was sollten diese Eltern denn eigentlich noch hoffen im Tempel? Vielleicht konnten sie bei den Gelehrten einen Rat finden. Sie kannten sich gut aus. Und auch in scheinbar ausweglosen Lagen wissen sie immer noch ein Wort des Trostes und der Weisung zu sagen. Und da sitzen sie in Gruppen, lesen, diskutieren, hören zu, geben bewährte und vielleicht auch ganz neue Antworten auf die Fragen ihrer Zeit. Und wer weiß, wie es Josef und Maria wirklich gegangen ist, als sie plötzlich ihren Sohn dort im Tempel wiederfanden. Mensch, wo hatten sie ihn nicht überall gesucht? Was hatten sie nicht alles gedacht und gebangt und wieder gehofft? Eigentlich allzu verständlich, dass Zorn und Kränkung aus den Worten der Mutter Maria, die ihrem wiedergefundenen Ausreißer anspricht: Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Ja, ihr Lieben, warum tun Kinder das einem an? Den Eltern. Sie entfernen sich einfach, ohne Bescheid zu sagen. Und vorzugsweise tun sie das, was ihre Eltern am allermeisten befürchten. Zuletzt begreifen die Eltern, dass ihre Kinder in einer ganz eigenen Welt leben, zu der wir Erwachsenen eigentlich keinen Zugang haben. Und das Einzige, was Eltern und Erwachsene von den Kindern noch erwarten dürfen, sind vielleicht wirklich freche Antworten. Ja, warum habt ihr mich eigentlich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist, als ob das so selbstverständlich wäre? Hätten Maria und Josef wirklich wissen müssen, wo sie ihren Sohn finden können? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ja, immerhin. Vater und Mutter sind da bei ihrem Sohn. Sie haben ihn wieder. Und ohne Murren, so heißt es, kehrt er mit ihnen nach Hause nach Nazareth zurück. Fast klingt das so, als wäre überhaupt nichts passiert. Ich wundere mich jedes Mal, wenn ich den Text lese, über diesen Satz. Und er zog mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Ein ganz normaler 12-jähriger Junge, der seinen Eltern nun auf einmal wieder gehorcht. Merkwürdig, nach allem, was da plötzlich passiert war. Oder sollten wir vielleicht sagen, wenn wir doch ganz ehrlich sind, ja, das gehört doch dazu, das gehört doch zum Erwachsenenwerden dazu, zum lebenslangen Lernen. Alle laufen mal weg. Da kommt es nicht aufs Alter an. Auf dem Weg vom Kindsein zum Erwachsenwerden muss doch jeder, und das machen wir auch, wenn wir schon älter sind, ausprobieren, wie es ist, etwas anders zu machen. Vielleicht einmal auszureißen, auszubrechen, von zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes abzuhauen. Mindestens einmal haben wir das alle getan. Ohne die Eltern in einer fremden Stadt sein. Oder vielleicht in einer gefährlichen Situation, vor der uns die Eltern immer wieder gewarnt haben. Nämlich sich bewähren, überleben und dann erst leben können. Menschen brauchen das, um zu reifen, um groß und selbstständig zu werden. Und hier in dieser Geschichte schimmert etwas davon durch. Das also kommt dabei heraus. Das glückliche Ende. Der nervenaufreibenden Ausreißergeschichte. Denn so eine Geschichte ist das eigentlich, die uns begegnet. Da läuft einer weg, weil er lernen möchte. Er scheint schon verloren und wird doch gefunden. Begehrt auf, findet etwas und fügt sich dann in dieses Neue im Alten ein. Und genau das ist wichtig, das Finden. Darauf kommt es an, das Finden. Und da sind wir ganz bei uns, nämlich die eigene Gabe zu finden und die Aufgabe in meinem Leben zu erkennen. An dieser Geschichte vom 12-Jährigen im Tempel zeigt sich das wieder einmal. Was Leben ausmacht. Jesus versteht es, wenn wir einmal weit weg sind von ihm und seiner Botschaft und dann auch wieder näher dran. Er hat Verständnis dafür, dass wir, wie er, eigene Wege ausprobieren muss, bevor wir wieder zurückkommen und den Weg nach Hause antreten. Er weiß genau, dass die Freiheit, die uns geschenkt ist, das eigene immer wieder zu suchen und zu finden, unerlässlich für uns Menschen ist. Sie ist genauso wichtig wie das Essen und Trinken, wie Liebe und Wärme oder ein Dach über dem Kopf. Ja, und es kann sogar einmal sein, dass wir auf alles andere verzichten, auf Essen und Trinken, genauso wie auf Liebe und Wärme und ein Dach über dem Kopf, um genau das zu finden, was mein eigenes ist, was anliegt, was uns liegt. Nämlich nicht das, was die anderen erwartet haben. Dass wir den Beruf unserer Eltern erlernen und ihr Handwerk übernehmen. Auch nicht, was wir selbst von uns erwartet haben mögen. Dass wir es vielleicht weit bringen im Gebildetsein, im Freundlichsein oder Wohlhabensein. Nein, es gibt doch etwas, was nur wir können. Wie wir es können. Wenn wir uns immer wieder trauen, es zu beginnen. Das ist doch eigentlich unsere Berufung, unser Lebensweg. Das zu finden und zu entdecken immer wieder, was wir sind, wie wir sind, so wie der 12-jährige Jesus im Tempel, der neugierig ist, der wissen will, was seine Berufung ist. Und wenn wir sie gefunden haben, wird sie uns plötzlich ganz selbstverständlich erscheinen. Werden uns vielleicht wundern und denken, wieso bin ich nicht vorher darauf gekommen? Wieso habe ich so viele Umwege gehen müssen oder dürfen? Und warum haben die anderen das nicht längst gewusst und auch verstanden, was meine Berufung ist? Es ist ja dies und eben dies, was wir tun, von jetzt an und in Zukunft. Wie konnten sie uns bloß woanders suchen als genau hier? Jesus unterstützt diese Bewegung, weil er genau den gleichen Weg als Mensch gegangen ist, als Gottes Sohn. Er unterstützt uns bei allem, wenn wir ihm auch die Gelegenheit dazu geben. Denn jede und jede von uns ist einzigartig. Alle haben wir etwas Besonderes geschenkt bekommen, das es zu entfalten gilt. Und ehrlich gesagt, jammerschade wäre es, wenn wir daran vorbeigingen, uns jetzt bloß keine Ausreißer mehr leisteten und versuchten, immer brav dem zu entsprechen, was von uns erwartet wird. Amen.